Deutschlandfunk Kultur heute.
An diesem Silvesterabend begrüßt sie Maja Elmenreich zu einer etwas anderen Ausgabe von Kultur heute. Wir nehmen uns Zeit für Gespräche mit vier Menschen, die das Kulturleben aus nächster Nähe und aus ganz eigenen Perspektiven betrachten. Auch in diesem ungewöhnlichen Jahr, das da gerade zu Ende geht und in dem die Kultur mit ganz besonderen Herausforderungen konfrontiert war. Mit großen Unsicherheiten und Einschränkungen, mit plötzlichen Schließungen, finanziellen Einbußen und Existenznöten, mit der Unmöglichkeit, sich auf der Bühne, im Unterricht, im Foyer und überhaupt nahe kommen zu dürfen. Alles nur Corona? Diese Frage steht über unserem Rückblick auf das Kulturjahr 2020. Was die Pandemie verändert hat, was sich aber auch sonst getan hat in den zurückliegenden 12 Monaten, darüber habe ich gesprochen mit 4 Kulturmenschen, die allesamt in diesem Jahr Neues erfahren haben. Carsten Broster zum Beispiel, Hamburgs Kultursenator von der SPD. Er ist seit einigen Wochen auch Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Die Dirigentin Joanna Malwitz, Generalmusikdirektorin am Staatstheater Nürnberg. Sie hat im Sommer ihr Debüt bei den Salzburger Festspielen gegeben. Christoph der Hechte. Er ist vom Filmfestival in Marrakesch zu DOC Leipzig gewechselt, als neuer Intendant des großen Festivals für Dokumentar- und Animationsfilm. Und die Ethnologin Carola Lenz. Sie hat ein prominentes Ehrenamt angenommen und ist seit wenigen Wochen Präsidentin des Goethe-Instituts. Mit diesen 4 lassen wir es Revue passieren, das Kulturjahr 2020. Viel Neues brachte das Jahr 2020 auch im Leben unseres ersten Gesprächspartners, Hamburgs Kultursenator Carsten Broster von der SPD. Ihm brachte 2020 etwa ein zusätzliches Amt, ein Ehrenamt wohlgemerkt. Präsident des Deutschen Bühnenvereins ist er seit einigen Wochen. Das ist der Arbeitgeberverband Deutscher Orchester und Theater. Kurz davor, im Herbst, erschien ein neues Buch von ihm. Darin regt Carsten Broster gesellschaftliche, politische Debatten an, die seiner Meinung nach zu führen sind. Und apropos Kommunikation: Seit Sommer 2020 ist Carsten Broster auch Host, wie man so schön sagt, eines eigenen Podcast-Formats. Einmal im Monat spricht er mit einer im weitesten Sinne Kulturperson. Der Titel: Mit Wenn und Aber. Herr Broster, in der Podcast-Beschreibung heißt es, Carsten Broster schätzt das persönliche Gespräch. Wenn Sie das zurückliegende Jahr Revue passieren lassen, was wurde von Ihnen als Kulturpolitiker mehr verlangt? Zuhören oder selber sprechen?
Das hält sich ziemlich die Waage, wenn ich ehrlich bin, weil wir natürlich einerseits schon auch sowas wie ein offenes Ohr sind und, glaube ich, auch ein Ansprechpartner sind für viele Menschen in der Kultur mit den Sorgen und Nöten, dann auch jemanden zu finden, mit dem man darüber sprechen kann, der das auch versteht. Aber das Ganze mündet ganz schnell in Fragen, auch sofort. Wie geht's weiter? Wo wird geholfen? Wie kommen wir gemeinsam da durch? Und es war wie jedes gute Gespräch eins auf Augenhöhe, wo man miteinander Dinge erörtert hat. Und ich glaube, ich habe noch nie so viel, wenn ich ehrlich bin, in meinem beruflichen Leben mit anderen Menschen geredet. Das war vielleicht das Besondere. Man war so viel mehr tatsächlich in Gesprächen, seien es Gesprächsrunden, seien es auch 1-zu-1-Gespräche gewesen. Es war eigentlich sozusagen eine enorme Beschleunigung an Kommunikationsnotwendigkeiten, was teilweise so gar nicht zu der Ruhe passte, die gesellschaftlich und im kulturellen Leben drumherum war.
Ich habe vor einigen Tagen gelesen in der Zeit, da war die Rede von einer Musical-Darstellerin, die von ihren Existenzängsten gesprochen hat. Und sie hat erzählt, wie sie mehrere Politiker angeschrieben habe, um auf die Situation der Kultur aufmerksam zu machen. Doch außer Standardantworten habe sie nichts bekommen, hat sie damals gesagt. Sie sagen, Herr Broster, Sie haben zugehört, aber weiß die Politik, wenn ich jetzt mal solchen Sammelbegriff verwenden darf, weiß die Politik zu wenig von der Bedeutung der Kultur?
Das glaube ich im Ganzen nicht. Und natürlich ist es so, dass, wenn man Politiker anschreibt, also auch ich konnte nicht jeden Gesprächswunsch, nicht jeden Brief persönlich beantworten. Das sozusagen übersteigt schlicht die Möglichkeiten eines einzelnen Menschen. Ich glaube, da machen sich dann umgekehrt auch diejenigen, die uns anschreiben, nicht immer ein Bild davon, wie viel dann auch in solchen Situationen auf einen einprasselt. Ich nehme eigentlich die allermeisten auch in der Politik schon als Menschen wahr, die sehr zugewandt durch dieses Jahr gegangen sind und geguckt haben, wie man an vielen Stellen sehr konkret helfen kann. Und die Kultur war, anders als in vielen anderen Krisen, die wir vorher erlebt haben, von Anfang an zumindest Thema. Aber es sind alles Wege, die beim Gehen entstanden sind, die wir in diesem Jahr hinter uns gebracht haben.
Auch wenn die Hilfen zum Teil nur sehr schleppend anlaufen, in vielen anderen Ländern gibt es überhaupt keine staatliche Unterstützung für die Kultur in Corona-Zeiten. Erwarten Sie, Carsten Broster, demzufolge auch so eine gewisse Dankbarkeit von Künstlerinnen und Künstlern in Deutschland?
Also eine Politik, die Dankbarkeit von Künstlern erwartet, hat irgendwas grundlegend missverstanden. Was mich persönlich macht, ist glücklich, dass es gelungen ist, Kultur in ihrer Eigenständigkeit zu erkennen. Es sind ja nicht nur die Milliarden, die über WKM und Neustart Kultur geflossen sind, sondern wir haben in vielen Ländern zusätzliche Programme aufgelegt. Da ist schon eine Menge passiert. Aber das Entscheidende ist ja, dass das Materielle in der Kultur immer nur eine Dimension ist. Ich muss natürlich es schaffen, die Infrastrukturen finanziell über die Runden zu bringen. Ich muss es schaffen, Künstlerinnen und Kreativen eine Perspektive zu geben, durch diese Zeit zu kommen. Aber das Entscheidende ist ja das Jenseits des Materiellen, was das Kulturelle ja eigentlich ausmacht. Da geht es ja häufig darum, den Zustand, in dem man sich befindet, auch zu überwinden und sich in eine, sagen, Welt hineinzuspekulieren und hineinzuassoziieren, die eben jenseits der jetzigen gesellschaftlichen und materiellen ökonomischen Wirklichkeit sich befindet. Und das ist das Drama dieses Jahres, dass die Möglichkeiten, das zu tun und das dann auch mit Publikum zu teilen, so dramatisch eingeschränkt sind, obwohl das doch etwas ist, was unsere Gesellschaften im Kern ausmacht, sodass im Prinzip die Einschränkung für die Kultur nicht nur etwas sind, was Künstlerinnen und Künstler gespürt haben als Beschränkung ihrer Möglichkeiten zu produzieren, sondern dass das auch etwas ist, was, glaube ich, wenn wir mal in uns fühlen, wir als Gesellschaft und auch als Rezipientinnen und Rezipienten spüren, dass da eine Dimension unseres Alltags fehlt, in der wir uns mit der Frage, welchen Sinn hat das eigentlich, wie wir hier zusammenleben und wie wir miteinander interagieren, dass diese Dimension uns zeitweilig in Teilen und in relevanten sozialen Begegnungsorten abhanden gekommen ist.
Also wird sich, wenn ich Sie richtig verstehe, nicht nur das Theater, das Museum, das Opern und das Konzerthaus erholen müssen, materiell, aber auch inhaltlich. Sie sprechen sich ja im Moment sehr für eine frühestmögliche Öffnung wieder aus. Wird sich also nicht nur die Kulturlandschaft erholen müssen, sondern quasi die gesamte Gesellschaft?
Ich glaube schon. Also ich glaube, in dieser Gesellschaft und uns allen steckt ein Schock in den Knochen, dessen Nachhall wir uns noch nicht ausreichend bewusst machen. Also wir sind jahrzehntelang durch diese Welt gestapft in der irrigen Annahme, dass wir als Krone der Schöpfung irgendwie unangreifbar sind. Und auf einmal müssen wir feststellen, jetzt etwas flapsig zugespitzt, dass jemand auf einem Markt in China eine Fledermaussuppe isst und ein halbes Jahr später die gesamte Welt im Chaos versinkt. Und das, glaube ich, ist etwas, das für viele von uns zwar vielleicht kognitiv abstrakt gewusst war, dass sowas passieren konnte, und es kursieren ja jetzt auch die Clips von Reden, die Barack Obama als US-Präsident gehalten hatte, denen er ziemlich präzise das Szenario dieses Jahres dann ja auch beschrieben hat. Aber so richtig bewusst, dass das so ist, war das doch keinem von uns. Wir haben uns doch durch solche Sachen nicht mehr in der Art und Weise angreifbar gefühlt. Und auf einmal kommt das. Und es kommt mit einer Geschwindigkeit und einer Wucht über unsere Gesellschaft herein, dass wir gar nicht dahinterher kamen. Ich fand unglaublich bedrückend das Schweigen an vielen Stellen in den ersten Wochen des ersten Lockdowns im März, wo man richtig gemerkt hat, dass wir alle miteinander erstmal uns schütteln mussten, um zu verstehen, was hier eigentlich gerade passiert, weil die Situation undenkbar gewesen ist. Ich glaube, wir haben als Gesellschaft da was aufzuarbeiten noch im nächsten Jahr, wenn das vorbei sein wird. Und wenn wir es gut machen, dann nutzen wir die Chance, ein paar Lerneffekte aus diesem Jahr mitzunehmen und auch Konsequenzen zu ziehen und festzustellen, dass wir sehr wohl Handeln verändern können, wenn wir es denn müssen. Und dass das vielleicht auch in anderen Bereichen, wo wir uns klammheimlich in den letzten Jahren immer gesagt haben, naja, eigentlich müssten wir ja auch, aber irgendwie geht's dann nicht, weil der Staat da vielleicht nicht stark genug ist, weil das Marktbedingungen sind und weil es vielleicht auch einfach zu anstrengend wäre, da etwas zu verändern, dass wir uns da vielleicht nochmal einen Ruck gehen und überlegen, ob wir nicht die Art und Weise, wie wir miteinander zusammenleben wollen und welche Form von Zusammenleben wir als sinnvoll erachten, uns nochmal genauer betrachten und vielleicht auch zu neuen Vereinbarungen kommen. Und ich glaube, dabei wird Kultur eine wesentliche Rolle spielen, wenn wir in diese Diskussionen gehen.
Sie haben gerade die Stille besprochen oder angesprochen im März, die geherrscht hat, aber darauf folgte ja dann doch irgendwie lautes Getöse. Man hat das Gefühl, als wäre das ganze Jahr 2020 über nur vom Coronavirus die Rede gewesen. Welche Debatten haben gefehlt? Welche wichtigen Debatten haben Ihnen gefehlt?
Wir haben am Anfang ja eine ganze Menge Debatten begonnen. Wir haben viel über Solidarität auf einmal gesprochen, über den Lerneffekt, dass wir uns ganz offensichtlich vor einem solchen Virus alleine nicht schützen können, sondern dass wir die Solidarität der anderen brauchen und das achtsame Aufeinander-Acht-Geben. Das widerspricht fundamental der Erzählung, die wir die 2, 3 Jahrzehnte davor von Gesellschaftlichkeit hatten, wo es immer im Kern darum ging, dass jeder sich vorwiegend mal um sich selber kümmern müsse. Und wenn das nicht ausreichend klappt, dann tritt quasi ersatzweise die Gemeinschaft ein. Hier war die Gemeinschaft am Anfang. Aber die Frage, die wir uns doch jetzt als Gesellschaft stellen müssen, ist, was machen wir mit diesem Wissen um das solidarische Aufeinander angewiesen sein? Sind wir bereit, als Gesellschaft daraus auch Konsequenzen zu ziehen? Sind wir bereit, uns gesellschaftlich so miteinander zu verständigen, dass wir uns auch zutrauen, aus unserer Solidarität heraus Dinge gemeinsam zu verändern, wenn wir finden, dass sie anders sein müssen? Da war im Frühsommer oder im späten Frühjahr so ein Moment, wo man das Gefühl hatte, diese Gesellschaft ist bereit, sich ganz viele, ganz grundsätzliche Fragen zu stellen. Und mit dem Lockern haben wir schon wieder gemerkt, wie sehr wir als Menschen dann doch in der Gegenwart leben, die wir gerade haben. Und in dem Moment, in dem es normaler wurde, schienen wir alle zu vergessen, dass wir dieses Schockerlebnis gerade hinter uns hatten und konnten uns nicht mehr darauf einlassen, gedanklich, dass uns viele gesagt haben, passt mal auf, das kommt im Herbst wieder. Amina Sehi hat Anfang Dezember davon in dem Interview mal gesprochen, dass er gesagt hat, man konnte in diesem Jahr sehr gut lernen, wie sehr wir als Menschen in unserer Wahrnehmung und in unserer Problemlösungsfähigkeit der Gegenwart verhaftet sind, und zwar der sehr unmittelbaren Gegenwart, und wie schwer es uns fällt, auch nur ein paar Wochen in die Zukunft eine Entwicklung zu extrapolieren und jetzt schon so zu handeln, als ob der Zustand von in ein paar Wochen eingetreten wäre. Und an diesem Moment waren wir gerade in diesen exponentiellen viralen Entwicklungen das eine oder andere Mal, dass wir ein paar Dinge dann auch schlicht zu spät gemacht haben, weil die Gesellschaft zu dem Moment, zu dem sie eigentlich handeln hätten müssen, Sprichwort schneller Lockdown, dass das nicht passiert ist. Also an solchen Punkten kann man, glaube ich, eine ganze Menge darüber lernen, wie wir uns vielleicht als Gesellschaft dann auch nochmal selber betrachten müssen, um etwas handlungsfähiger und widerstandsfähiger gegenüber solchen äußeren Schocks zu werden.
Wenn ich Sie also richtig verstehe, dann steht auf Ihrer Wunschliste für das kommende Jahr eine Offenheit, eine Fähigkeit der Gesellschaft, in die Zukunft zu schauen. Was wünschen Sie sich noch für das kommende Jahr?
Ich wünsche mir das, was Sie eigentlich ganz am Anfang mit Ihrer Frage unterstellt haben, haben Sie mehr zugehört oder haben Sie mehr reden müssen? Ich wünsche mir unglaublich, dass wir es als Gesellschaft lernen, besser zuzuhören. Man hat manchmal das Gefühl, gerade in der Öffentlichkeit, wir stehen alle mit einem Megafon in der Hand nebeneinander, brüllen in dieses Megafon hinein und glauben, Recht hat derjenige, der am lautesten brüllt. Die Fähigkeit, dem anderen zuzuhören, die Fähigkeit, darauf einzugehen, die Fähigkeit, sich wechselseitig zu unterstellen, dass der andere auch Recht haben könnte, halte ich für die wesentliche Voraussetzung dafür, dass wir in einer offenen, aufgeklärten Gesellschaft tatsächlich das an Vernunft finden, was zwischen uns liegt und eben nicht jeder für sich schon gepachtet haben muss.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb Sie sich beteiligt haben an der Initiative GG53 Weltoffenheit, die sich eindeutig gegen Antisemitismus positioniert und gleichzeitig die Gefahr sieht, dass kritische Positionen beiseite gedrängt werden aufgrund der sogenannten BDS-Resolution des Bundestages, oder?
Ja, das Entscheidende des BDS-Beschlusses ist es ja, dass er eben nicht nur dazu führt, dass die antisemitischen Positionen von den Bühnen verdrängt werden, was ich für notwendig halte, weil Antisemitismus hat in unserer Öffentlichkeit nichts zu suchen, sondern dass eine bestimmte Auslegung des Beschlusses, die, glaube ich, vom Bundestag gar nicht intendiert ist, die aber an der einen oder anderen Stelle momentan faktisch passiert, dazu führt, dass jetzt geguckt wird, ob Künstlerinnen oder Künstler in der Vergangenheit mal eine Nähe zu solchen Positionen gehabt haben. Und damit bin ich nicht mehr dabei, mir Gedanken darüber zu machen, welche Positionen werden eigentlich auf der Bühne vertreten, sondern ich fange an, darüber zu reden, wie ist denn jemand und darf jemand, der so ist oder so etwas mal gemacht haben, eigentlich auf einer Bühne sein oder nicht? Und wir müssen es als Gesellschaft hinbekommen, ganz klar und deutlich Nein zu jeder Form von Antisemitismus zu sagen, genauso wie wir auch jede Form von Rassismus und jede Form von anderer gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ablehnen müssen. Und wir müssen es gleichzeitig schaffen, die Freiheit der Kunst programmatisch zu arbeiten, aufrechtzuerhalten. Das ist ein Spannungsfeld, das ist auch nie einfach in offenen Gesellschaften. Und dabei wird es immer hitzige und strittige Diskussionen geben. Aber ich glaube, wir tun gut daran, die Verantwortung dafür in die Kultureinrichtungen zu legen und nicht durch politische Beschlüsse bereits vorher Räume zu verengen. Wir müssen es lernen, als Gesellschaft auszuhalten, dass die Freiheit der Kunst ziemlich unbedingt ist.
Carsten Prost, da kommen wir zum Schluss unseres Gesprächs noch mal ganz kurz auf das Kulturjahr im engeren Sinne 2020. Dieses Jahr war ja doch stark eingeschränkt, was die Aktivitäten angeht. Was hat Sie in diesem Jahr dennoch nachhaltig beeindruckt? Welches Buch, welcher Livestream, welche Musik oder womöglich auch welche Aufführung auf einer richtigen Theaterbühne?
Auf einer richtigen Theaterbühne hatte ich sehr viel Spaß damit, dass das Hamburger Thalia Theater einen meiner Lieblingsfilme auf die Bühne gebracht hat, nämlich den Film Network, eine wunderbare Mediensatire eigentlich aus den 70er Jahren, die sie sagen, auch in den 70ern belassen haben, die nochmal einen schönen Gegenschnitt gebracht hat zu diesen digitalen Aufregungen heute. Das war sehr schön und musikalisch habe ich unglaublich Spaß damit gehabt. Ich merke gerade, es war ein nostalgisches Jahr, dass eine meiner Lieblingsplatten, nämlich Tom Petty's Wildflowers in einer Deluxe-Version mit ganz vielen Outtakes und sozusagen ganz vielen Dingen, in die man sich vergraben kann und in denen man immer noch schürfen kann, jetzt im Herbst wieder erschienen ist. Also es gab eine Menge Möglichkeiten, sich mit Kultur auseinanderzusetzen, aber das dominante Gefühl ist das Vermissen der Momente im Theater oder im Konzertsaal. Ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so lange Strecken nicht mit anderen Menschen in einem Raum und habe Kultur erlebt. Das ist, glaube ich, die dominante Erfahrung dieses Jahres.
Carsten Broster, Kultursenator von Hamburg und Präsident des Deutschen Bühnenvereins, vielen Dank und alles Gute für ein hoffentlich kulturreiches neues Jahr.
Das wünsche ich uns allen. Herzlichen Dank.
Sichtbar war er durchaus. Auf unzähligen Briefumschlägen tourte Ludwig van Beethoven 2020 durch das Land. Nicht besonders grimmig, aber auch nicht besonders freundlich dreinschauend. Einen silbernen Violinschlüssel hatte man ihm förmlich in den Kopf gesetzt, auf der 80-Cent-Briefmarke der Deutschen Post. Sichtbar ja, aber hörbar? Bei weitem nicht so, wie es sich viele für das Beethoven-Jahr 2020 gewünscht hatten. Das Jahr, in dem sich Beethovens Geburtstag zum 250. Mal jährte und in dem Konzerte mit voller Orchesterbesetzung auf der Bühne und dicht besetzten Publikumsrängen über Monate nicht möglich waren und vorerst auch nicht möglich sind. Die Dirigentin Joanna Malwitz, Generalmusikdirektorin am Staatstheater Nürnberg ist sie. 2019 hatten sie die Musikkritiker der Zeitschrift Opernwelt zur Dirigentin des Jahres gekürt. In diesem Sommer feierte sie ihr Salzburg-Debüt. Und auch Joanna Malwitz hatte sich auf den Musikjubilar des Jahres vorbereitet. Frau Malwitz, im Dezember stand bei Ihnen auch Beethoven auf dem Programm, seine 6. Sinfonie, die Pastorale. Die konnte das Publikum jetzt nicht live erleben mit der Staatsphilharmonie im Nürnberger Opernhaus in kompletter Besetzung, sondern es wurde ein aufwendiges Erklärstück produziert, ein Film. Darin erläutern Sie uns Zuschauern vom Klavier aus und mit Musikern der Staatsphilharmonie Beethovens Musik, so wie Sie es sonst in Ihren sogenannten Expeditionskonzerten machen. Ist das Netz in Corona-Zeiten ein vollwertiger Ersatz für den Konzertsaal?
Nein, aber das soll es auch gar nicht sein. Also wir haben uns von vornherein, als es losging mit dem ersten Lockdown im März, überlegt, was können wir tun? Wir müssen irgendwie etwas tun, um weiterhin zu spielen, um weiterhin unser Publikum auch zu erreichen. Und haben uns dann eben gedacht, wir möchten gerade nicht ein Konzert jetzt sozusagen ganz einfach übersetzen in ein Streamkonzert, weil es ist einfach nicht das Gleiche. Man braucht dieses Live-Erlebnis, sondern wir haben uns gedacht, wie können wir das Publikum neugierig machen wieder auf Live-Konzerte und auch die Werke zum Beispiel von Ludwig van Beethoven. Ja, sozusagen als Beitrag ein Format zu schaffen, was neugierig macht auf Live.
Was fehlt Ihnen ohne Publikum und andersrum gefragt, was fehlt dem Publikum?
Das ist natürlich eine gewaltige Energie normalerweise, die da hin und her geht zwischen Publikum und uns Musikern auf der Bühne. Also auch der Moment, wo man raustritt auf die Bühne und alle begrüßt und dann diese Energie auch in sich aufsaugt und damit den ersten Ton beginnt, das geht einfach nur mal, wenn man wirklich da eng zusammenhockt mit allen Musikern auf der Bühne und mit dem ganzen gefüllten Saal voller Publikum. Und das ist auch etwas, etwas Zauberhaftes, was durch nichts zu ersetzen ist. Und das hat natürlich enorm gefehlt in diesem Jahr.
Ja, dieser Zauber hat gefehlt. Viele haben es dennoch gemacht, Theateraufführungen, Konzerte ins Netz verlegt. Sehen Sie eine gewisse Gefahr darin in diesem Streamen, womöglich auch im Gratis-Streamen, dass jetzt alle ja, sich vielleicht auch ein bisschen angewöhnt haben?
Ich bin ganz sicher, dass da auch eine Gefahr drin steckt. Denn ein Stream hat einfach wirklich gar nicht viel überhaupt damit zu tun, was live passiert. Und ich bin mir sicher, dass jeder, der so einen Live-Moment mal erlebt hat, also diesen Moment in einer Opernvorstellung oder in einem Symphoniekonzert, der dich einfach packt und man auch körperlich diese Energie spürt, der wird das immer wieder suchen und immer wieder reinrennen. Aber wer das noch nicht kennt, diesen Menschen kann man nicht erklären, was bedeutet Live-Konzert, was bedeutet Oper, was bedeutet Symphoniekonzert durch einen Stream. Es hat damit nichts zu tun. Es ist vielleicht eher eine Art Dokumentation darüber.
Apropos Live-Moment, 2020 ist ja Wochen, Monate lang auch der sogenannte Präsenzunterricht in den Schulen ausgefallen, darunter eben auch der Musikunterricht, der ohnehin stets von Kürzungen bedroht ist. Ich möchte jetzt mal nicht nach den Defiziten fragen, sondern wende meine Frage ins Positive. Was macht für Sie, Joanna Malwitz, guten Musikunterricht aus, der im Moment womöglich fehlt? Was nehmen Kinder und Jugendliche daraus mit?
Also das Musikunterricht und auch Sport und Musik sind die beiden Sachen, die immer gekürzt wurden und die viel zu wenig vertreten sind auf den Stundenplänen. Und das ist jetzt natürlich in dieser Corona-Zeit noch viel extremer klar geworden und ist auch als allererstes weggebrochen, weil gerade das sind die Fächer, wo man auch ja, Interaktionen braucht. Das kann man nicht allein zu Hause lernen. Und da würde ich mir auch unabhängig von Corona sehr, sehr wünschen, dass da wieder mehr Wert und mehr Zeit für genommen wird. Einfach zu singen mit Kindern schon, es muss etwas ganz Natürliches sein, zu singen und Musik sozusagen zu lernen wie eine Sprache, die man lernt. Eine Sprache, die alle verstehen. Und die Basics kann man wirklich jedem Kind beibringen, Noten lesen und in dieser Sprache sich zu Hause fühlen und damit wirklich eine ganze Welt eröffnen. Auch eben an ja, Austausch mit anderen Menschen. Das geht eben über die Musik und über Sport und diese beiden Dinge, das kommt viel zu kurz in den Schulen.
Ihr Jahr war besonders voll, nicht zuletzt, weil Sie im Sommer in der kurzen Corona-Pause in Anführungsstrichen Ihr Debüt bei den Salzburger Festspielen gegeben haben. Sie haben die Wiener Philharmoniker dirigiert, Mozarts Così fan tutte, inszeniert von Christoph Loy. Der Musikkritiker Manuel Bruck hat Sie, Joanna Malwitz, im Feuilleton der Welt die große Gewinnerin genannt. Empfinden Sie das aus Ihrer persönlichen Perspektive auch so, als große Gewinnerin?
Also absolut war ich da in einer ganz, ganz, ganz privilegierten Position, dass wir das in Salzburg überhaupt machen durften. Also nur wir wenige, die da zusammenkamen und einfach ganz normal proben durften. Im kleinen Rahmen zwar und unter ganz, ganz hohen Sicherheitsvorkehrungen, aber das war ein ganz, ganz großes Glück und auch eine Befreiung von diesen ganzen Monaten vorher und jetzt hinterher ja auch wieder. Das war ein ja, wahnsinniges Privileg, das machen zu dürfen und da auf der Bühne stehen zu dürfen.
Sie sind sich der privilegierten Situation bewusst, haben Sie gerade gesagt. Viele freie Kolleginnen und Kollegen ringen sozusagen mit ihrer Existenz. Was hören Sie von denen, die nicht eine Festanstellung an einem Orchester haben, die nicht mit einer Professur womöglich auch finanziell gesichert sind?
Das ist das allergrößte Problem an dieser Krise. Also unabhängig von, man muss doch irgendwie Musik spielen und man muss die Theater offen halten und das ist auch ein Kultur- und Bildungsauftrag und so weiter. Unabhängig davon ist das wirklich das mit Abstand größte Problem, ist genau das. Unsere freien, also Solo-selbstständigen Musiker, die wirklich einfach seit März nichts haben. Keinen Auftritt, keine Ausfallgage, keine Hilfe. Und da hoffe ich, dass man da auch noch, indem man auch im Rückblick noch mehr hilft, dass wir die nicht verlieren über diese lange Krise, weil das ist wirklich das Schlimmste. Und das ist auch für uns alle, für den ganzen Kulturbetrieb, das wird schlimm, wenn die nicht wiederkommen.
Vielleicht mal ganz abgesehen von der Musik, welches Kulturereignis hat Sie in diesem Jahr, in dem die Kultur vielleicht nicht so präsent war, wie sie sonst immer ist, was hat Sie beeindruckt, was nehmen Sie mit aus diesem Jahr?
Ich kann natürlich nicht leugnen, dass für mich diese Salzburg-Zeit schon irgendwie auch der Höhepunkt war und gar nicht so sehr die Aufführung selbst, natürlich auch, das war fantastisch, aber allein dieses fokussiert sein, konzentriert sein auf nichts anderes als auf die Musik, das war für mich wirklich das Allerschönste in diesem ganzen Jahr, weil es so wenig stattgefunden hat. Man musste sich um so viele andere Dinge kümmern und auch viele Dinge tun, die man sonst nie tut. Für mich hat sich außerdem geändert, dass ich zum ersten Mal eigentlich in meinem Leben auch gerne Musik einfach höre oder einfach spiele zu Hause, was sonst einfach sehr wenig der Fall ist. Und jetzt manchmal ist dann doch die Lust da, einfach sich was anzuhören, vor allem Bach. Ich muss auch sagen, dass eine ganz schöne Sache war, einfach hier bei uns am Staatstheater Nürnberg zu sehen, wie jetzt alle zusammenrücken und zusammenhalten und versuchen mit ganz vielen neuen Energien und kreativem Geist und auch über sich hinauswachsen in allen Abteilungen wieder geschafft wurde, auf diese Krise zu reagieren. Und das ist, glaube ich, was... Ja, da sieht man, dass es irgendwie stimmt hinter den Kulissen und dass man da ganz viel auch erreichen kann.
Aus der Wertschätzung für das, was Sie in diesem Jahr erlebt haben, erfahren haben, auch beobachtet haben, leitet sich natürlich die Frage ab, was wünschen Sie sich für das Jahr 2021?
Also ehrlich gesagt, ganz simpel. Ich wünsche mir, dass man möglichst bald dahin zurückkehrt, wie es vor dieser Corona-Krise war, dass man diese ganzen komplizierten Abläufe und Hygienebestimmungen und Fragen, mit denen man nie gerechnet hatte vorher, dass man das wirklich richtig hinter sich lassen kann. Ich weiß nicht, wann dieser Punkt kommt. Das wird sicherlich noch länger dauern und auch nicht von jetzt auf gleich, sondern irgendwie ein fließendes, langsame Entwicklung wird das sein. Aber das wünsche ich mir natürlich am allermeisten, wieder so Musik machen zu können wie vorher. Denn Musik und gerade Orchestermusik und so, das funktioniert eben nur mit vielen, vielen Menschen dicht zusammen auf engem Raum.
Die Dirigentin Joanna Malwitz, herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen alles Gute und natürlich auch, dass Ihnen Ihr Wunsch und unser aller Wunsch möglichst bald in Erfüllung geht.
Hoffen wir es. Ich danke Ihnen.
Das Filmfestivaljahr 2020 begann noch wie gewohnt. Bei eiskalten Temperaturen traf sich die Filmbranche im Februar zur Berlinale. Rückblickend wissen wir, dass die internationalen Filmfestspiele von Berlin noch auf den letzten Drücker über die Bühne gingen, gerade noch rechtzeitig, bevor die erste Corona-Welle über die deutsche Kulturszene hinwegschwappte. Und dann im Mai wollte man das Social Event nicht zum Superspreader-Event werden lassen und verschob zunächst die Filmfestspiele von Cannes, musste sie dann aber komplett absagen. Dafür konnte Venedig die Gunst des Corona-gnädigen Spätsommers nutzen und das Festival dort stattfinden lassen. Doch das Virus machte den Herbstfestivals schon wieder schwer zu schaffen. Und deshalb hat auch Christoph Terhechte als neuer Intendant von DOC Leipzig nicht auf die übliche Weise die Gäste dieses großen Festivals für Dokumentar- und Animationsfilm begrüßen können. Sein erster DOC Leipzig-Jahrgang geht als erster Hybrid-Jahrgang in die Festivalgeschichte ein, mit gestrafftem Programm zudem. Ein bisschen echtes Festival mit richtigem Publikum vor Ort, aber der Großteil der 63. DOC Leipzig-Ausgabe fand im Netz statt und zwar durchaus mit Erfolg. Dafür sprechen allein die Zahlen. Christoph Terhechte, wie deuten Sie diesen Online-Zuspruch? Einerseits als Erfolg im außergewöhnlichen Corona-Jahr, aber andererseits auch als verheerende Absage an den althergebrachten physischen Kinobesuch?
Also wichtig war uns, dass wir dieses Jahr überbrücken und nicht verbrannte Erde hinterlassen, sondern wirklich eine Brücke schlagen zum kommenden Jahr und zu weiteren Editionen. Und dabei haben wir natürlich viel gelernt, merken auch, welche Fehler wir gemacht haben, was wir alles hätten anders gestalten können, um noch sichtbarer zu sein und noch mehr Teilhabe zu ermöglichen. Aber ich werte es schon als Erfolg, dass wir es geschafft haben, eine Veranstaltung teilweise physisch und dann eben zu großen Teilen auch im Netz anbieten zu können. Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon im Februar auf der Berlinale ein mulmiges Gefühl gehabt und auch gesagt, das wird das letzte Festival sein, was sich so in Präsenz durchführen lässt. Da haben mich manche für einen Unkenrufer gehalten. Aber diese Voraussicht hat es uns quasi ermöglicht, schon sehr früh ein Konzept zu stricken für DOC Leipzig. Wir haben im April schon festgelegt, wie wir es machen wollten. Und hatten dann dieses fast unverschämte Glück, dass der letzte Festivalabend auch der letzte Abend vor der Schließung der Kinos war.
Ich gehe mal davon aus, dass es Ihnen am liebsten sein würde, wenn 2021 wieder ein ganz normales Präsenzfestival auch in Leipzig sein wird. Wird ein bisschen von dem, was jetzt gut geklappt hat, auch rübergerettet werden?
Ich sehe das so, ja, und ich gehe auch gar nicht davon aus, dass wir zu dem zurückkehren sollten, was Status quo ante war, sondern dass es ganz gut ist, dass wir auch Alternativen entwickeln konnten dazu, wie Festivalteilnahmen in diesen Zeiten aussehen können. Wir haben, bevor wir über Corona redeten, die ganze Zeit haben wir über Global Warming geredet. Und Festivals sind ja nun nicht unbedingt vorbildliche Umweltveranstaltungen, sondern die Hunderten auf großen Festivals, Tausenden von Besuchern, die mit dem Flugzeug kommen, belasten sicherlich auch das Klima. Ich denke, wir müssen umdenken, was Festivalteilnahmen angeht. Wir müssen damit leben, dass wir weniger Filmschaffende, auch weniger Filmbranche auf den internationalen Festivals sehen. Und das gilt für die Kleinen wie für die Großen. Dass wir aber dafür versuchen sollten, das Festivalerlebnis nachhaltiger und intensiver zu gestalten und darauf hinarbeiten, dass man eben nicht für eine Panel-Teilnahme über den Atlantik fliegt. Ich kenne sehr viele Leute, die 30, 40 Festivals im Jahr schaffen. Und ich hoffe, dass diese Zeit vorbei ist und dass wir uns alle auch ein bisschen besinnen und nach dem Motto Smaller is beautiful leben können.
Die CO2-Bilanz wird es danken, aber das Kino und das Festivalerlebnis ist doch auf dem Laptop ein anderes als auf der großen Leinwand.
Selbstverständlich, ja. Ich gehe davon aus, dass Menschen, die gerne Filme im Kino sehen, auch nach wie vor auf Festivals fahren. Aber genau das ist ja das Problem. Wenn man in Cannes mit Branchenvertretern spricht, dann beklagen die sich darüber, dass sie keine Filme zu sehen kriegen, beziehungsweise dass sie gar keine Zeit dazu haben, weil sie eben nur für wenige Tage kommen und alles mit Meetings so voll ist, dass man abends zu müde ist, ins Kino zu gehen. Diesen Bereich, denke ich, kann man ganz stark entschlacken und kann sehr vieles auch online anbieten. Aber das Festival von Leipzig, also DOC Leipzig, wendet sich vor allem ans Publikum. Und das Publikum soll natürlich Filme im Kino sehen und nicht online, jedenfalls in Jahren, in denen das möglich ist. Die große Frage für uns, für die Zukunft ist nur, gibt es die Kinos dann überhaupt noch?
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Die Kinos leiden auch jenseits der Festivals natürlich enorm unter den verordneten Schließungen. Dabei hatten ja Untersuchungen schon früh gezeigt, dass man im Kino eigentlich, weil mit geschlossenem Mund und reichlich Abstand möglich, überdurchschnittlich sicher eigentlich ist vor dem Virus. Fürchten Sie also ein nie dagewesenes Kinosterben nach dieser Pandemie?
Das Kinosterben gab es ohnehin und die Pandemie wirkt da als Katalysator. Wie viele von den größeren kommerziellen Kinos es durchhalten, jetzt mehrere Monate auf Einnahmen zu verzichten und gleichzeitig weiter Mieten zahlen zu müssen, können wir nicht ahnen. Wir sollten daran arbeiten, das Kino, was sicherlich ein ganz großes Umgewöhnen und Umdenken bedeutet, Unterstützung braucht, wie auch Museen und Theater. Es ist nicht einzusehen für mich, dass Kino in Deutschland ausschließlich als Unterhaltung gezählt wird und deswegen der Privatwirtschaft überlassen, während die bildende Kunst und das Theater, die Oper und so weiter als Hochkultur gelten und entsprechend auch finanziert werden. Städte brauchen kommunale Kinos. Es muss etwas wie eine museale Qualität auch von Kino geben. Und Festivals wie das unsere müssten sich eigentlich verlassen können auf kommunale Filmzentren.
Woran liegt das denn eigentlich, dass das Kino im Gegensatz, Sie haben es gerade schon erwähnt, Opernhäuser oder Konzerthäuser oder Museen und Theater, dass das Kino doch noch so etwas, zumindest in Deutschland, wie der Kultur-Underdog ist?
Da kann ich auch nur spekulieren. Ich denke, es hat sicherlich auch damit zu tun, dass das Kino missbraucht wurde nach dieser gloriosen Zeit, in der der deutsche Expressionismus Filme hervorgebracht hat, die in der Filmgeschichte einzigartig sind, haben die Nazis das Kino zustande geritten. Und in der westdeutschen Nachkriegszeit gab es dann diese recht harmlosen Heimatfilme. Im Ostdeutschen gab es einige sehr großartige Filme bei der DEFA, aber vieles auch, was auch dort propagandistisch ausgeschlachtet wurde. Kino hat sich in Deutschland, anders als unserem Nachbarland Frankreich, nie wirklich als eigenständige Kunst entwickelt und wird auch nicht so wahrgenommen, sondern das ist das, was man Kintop genannt hat, also Unterhaltung. Dass wir den Anspruch haben, Filmkunst zu fördern und zu zeigen, das ist etwas, was bei vielen leider noch nicht angekommen ist. Und es ist ein Kampf, der weitergehen muss, denn da gibt es Filmgeschichte zu bewahren und es gibt auch sehr vieles an künstlerisch geprägten, persönlichen Filmen, die einfach nicht dem freien Markt überlassen werden können.
Sie fordern also für die Filmkunst, für die Arthouse-Kinos staatliche Unterstützung. Wer hat denn Ihrer Meinung nach die Auswirkungen der Pandemie am meisten zu spüren bekommen? Kinobetreiber, das sind die einen, aber es gibt auch Filmemacherinnen, es gibt Vertriebe, es gibt Festivals. Wen hat es am meisten gebeutelt?
Es hat natürlich alle getroffen und die Filmschaffenden sind sicherlich auch gebeutelt, aber die sind es wahrscheinlich auch gewöhnt, warten zu müssen, in so einer Schleife zu hängen, denn ein Film braucht mehrere Jahre. Vieles war ja auch trotzdem möglich. Man konnte ja weiter an Filmen schneiden und Postproduktionen vorantreiben. Ich glaube, dass es vor allem jetzt die Kinobetreiber getroffen hat, weil die, wie gesagt, in Innenstadtlagen hohe Mieten zahlen und keine Einnahmen haben, ihr Personal nach Hause schicken mussten. In vielen Fällen wird man nicht wissen, ob die Kinos wieder eröffnen können. Man muss dazu sagen, natürlich gibt es auch eine Förderung für Kinos, auch für Arthouse-Kinos. Aber wovon ich spreche, ist noch was anderes. Da geht es wirklich um staatliche Häuser. Ich möchte, dass es staatliche oder städtische Filmhäuser gibt in größerem Maße als bisher, wo es eher Filmclubs sind und kleinere Kinos, die das Vergnügen haben, auch aus staatlicher Hand finanziert zu werden. Ich denke, es muss ein Umdenken erfolgen. Eine Stadt, die sich ein Museum leistet oder ein Theater leistet, sollte sich auch ein Kino leisten.
Und Sie haben ja mit den anderen Mitgliedern der sogenannten Arbeitsgemeinschaft Filmfestival, das sind ungefähr an die 100 Mitglieder, die sich darin versammeln, da haben Sie ja aktive Mitstreiter, die eben auch fordern, alle gemeinschaftlich Kinos staatlich zu fördern beziehungsweise überhaupt erstmal staatlich aufzustellen. Müssen wir uns im Moment die Situation so vorstellen, dass von staatlicher Seite nicht das Ohr offen genug ist für diese Forderung?
Ich glaube, es ist ungewohnt. Es ist eine ungewohnte Forderung, die in unserem Lande so klingt, als würden wir jetzt sagen, Comics sind Hochkultur. Was in Frankreich nebenbei bemerkt auch der Fall ist. Wir sind einfach nicht so geprägt. Da müssen wir viel an Überzeugungsarbeit leisten.
Christoph Derhecht, blicken wir nochmal auf diese Dokumentarfilmszene, die wahrscheinlich auch gebeutelt ist, weil ja Dokumentarfilmerinnen und Filmer in der Regel sehr viel reisen, um zu ihren Themen zu kommen. Hat denn eigentlich die Pandemie als Inhalt schon die Dokumentarfilmszene erreicht? Der kann ja deutlich schneller reagieren als die filmische Fiktion.
Deutlich schneller als die Fiktion, ja, obwohl es auch das ja schon gibt. Aber die Dokumentarfilmszene hat zunächst mal mit natürlich kürzeren Filmen reagieren können. Wir haben 2 schon während des Festivals in Leipzig gezeigt, einen russischen und einen britischen Film. Wir haben noch sehr viel mehr gesehen auch. Davor habe ich ein bisschen Angst, die große Welle der Lockdown-Filme, weil natürlich die Erfahrungen, die unterschiedliche Menschen da gemacht haben, sich zu sehr ähneln, um allzu viel Originalität zu erwarten. Die beiden Sachen, die wir gezeigt haben, waren sehr originell und schön. Aber das ist nicht das, worauf ich mich freue, sondern tatsächlich wieder auf Filmemacher, Filmemacherinnen, die aus dem Haus gehen und den Blick auf die anderen richten und nicht auf sich selbst.
Worauf freuen Sie sich noch, wenn Sie an das Jahr 2021 denken? Ihr erstes Festivaljahr als Chef von Doc Leipzig hatten Sie sich ganz bestimmt anders vorgestellt. Welche Wünsche führen Sie so ins neue Jahr?
Natürlich völlig anders und vor allen Dingen wünsche ich mir, dass ich selber Filme wieder im Kino sehen kann. Die Konzentration, die man hat, die Aufmerksamkeit und auch dieses Erspüren, was die Menschen um einen herum mitnehmen von den Filmen, gehört doch ganz groß zur Qualität des Kinos. Deswegen, ich wünsche mir volle Kinos. Das ist wirklich der einzige große Wunsch, den ich fürs nächste Jahr habe.
Sie haben viele Filme gesehen, in diesem Jahr auch, das ganze Jahr über, eigentlich in der Hoffnung, dass Ihnen noch Zeit bleibt, eigentlich auch für andere Kunstformen. Gibt es so etwas wie das Kulturerlebnis 2020 des Christoph Terhechte?
Ja, das hat mit Museen zu tun, in die ich gehen durfte. Ich war kurz vor dem Lockdown noch in Boston in den USA und hatte das Vergnügen, mir dort lokale Museen anzugucken. Mir geht immer das Herz auf, wenn ich in ein Museum gehe. Das brauche ich auch. Und ich finde es ziemlich unaushaltbar, dass Gottesdienste erlaubt sein sollen. Aber mein Gott, die Kunst, dem darf ich nicht huldigen. Und das ist für mich sehr schwer zu ertragen.
Also auch das ein Wunsch für 2021?
Unbedingt, ja.
Doc Leipzig-Intendant Christoph Terhechte, ganz vielen Dank und alles Gute fürs neue Jahr.
Vielen Dank.
Corona hat für viele die Welt kleiner werden lassen. Kein Händedruck zur Begrüßung, kein sichtbares Lächeln mehr im Vorbeigehen, Rückzug ins Homeoffice, Reduzierung der Kontakte. Die eigenen 4 Wände sind zum Bollwerk gegen das Virus geworden und der Bildschirm zum digitalen Fenster nach draußen. So hat man auch in vielen der 157 Goethe-Institute weltweit einen Wandel vollziehen müssen. Weg vom persönlichen Treffen, von kulturellen Veranstaltungen, vom Deutschunterricht im Klassenraum hin zum digitalen Sprachunterricht, zu Skype-Konferenzen und kontaktarmer internationaler Zusammenarbeit. Seit Mitte November ist die Ethnologin Carola Lenz Präsidentin des Goethe-Instituts. 12 Jahre lang lag zuvor dieses prominente Ehrenamt in den Händen von Klaus-Dieter Lehmann. Frau Lenz, Ihre Aufgabe ist es nun, den Blick fürs große Ganze zu haben, zu vernetzen und Menschen zusammenzubringen. Würden Sie sagen, dass Krisen wie die gegenwärtige Pandemie, dass Krisen den Blick grundsätzlich verengen?
Ich glaube beinahe im Gegenteil. Meine Erfahrung in den ersten 4 Wochen meiner Amtsführung ist, dass die digitalen Formate unsere Netzwerke enorm erweitert haben und auch ganz neue Formen der Partizipation ermöglichen. Auch und gerade transnational. Um Ihnen mal ein Beispiel zu geben. Ich war an einem Morgen in einem Teams-Meeting mit den Abteilungs- und Regionalleitern des Goethe-Instituts weltweit. Nachmittags war ich dann auf einem Webinar über Black Lives Matter an der University of Carolina, also in den USA. Und abends hatte ich noch ein Zoom-Treffen mit meiner ghanaischen adoptierten Familie oder die Familie, in die ich adoptiert bin, um eine Beerdigungsfeier zu planen. Und so weiter und so fort. Inzwischen hat sich so eine gewisse digitale Müdigkeit eingestellt. Trotzdem sind das alles großartige Möglichkeiten. Und vieles davon wird uns auch nach der Pandemie begleiten und die Perspektiven und die Kommunikationskanäle bereichern.
Sie bereichern, sie bringen aber natürlich uns auch die Welt nach Hause. 2020 war, ganz abgesehen mal von Corona, unser Globus auch wieder voller Krisenherde, voller politischer Auseinandersetzungen und Konflikte. Ob wir jetzt nach Bergkarabach blicken, nach Belarus oder weiterhin auch nach Syrien. Kann die Kultur eigentlich so, wie Sie sie beim Goethe-Institut pflegen, kann die Kultur bei solchen Krisen überhaupt etwas ausrichten? Kultur im engeren Sinne wahrscheinlich nicht, oder?
Doch, ich denke, Kultur kann Verbindungen herstellen, wo der direkte politische Dialog schwierig geworden ist. Und das Beispiel Belarus zeigt auch nochmal, warum natürlich digitale Formate auch nur so und so weit reichen und ihre Grenzen haben. Also wir sehen, dass die Pandemie gesellschaftliche Trennlinien verschärft hat, dass es Verschwörungstheorien und populistische Ideologien gibt, die allerorten noch mehr in Konjunktur kommen. Wir sehen abgeschottete Staatsgrenzen und wir sehen vor allem eben auch, dass autoritäre Regime den Digitalisierungsschub als Chance zu enger Kontrolle nutzen. Und dann werden zivilgesellschaftliche Akteure besonders hart getroffen und auch künstlerische Akteure durchaus. Also das heißt, wir brauchen da dann auch gerade den physischen Schutzraum. Denn im digitalen Raum, wenn wir da mit unseren Kollegen in Belarus kommunizieren wollen, wissen wir nicht mehr, wer mithört. Das bedeutet, dass zum Beispiel dann nach Vilnius ausgewichen werden muss, um ein freies Telefongespräch führen zu können. Also das sind Erfahrungen, die das Goethe-Institut in den verschiedenen Standorten macht, wo eben auch deutlich wird, dass diese physischen Institute auch wichtig sind, nicht nur als Orte von Begegnung, sondern eben auch als geschützte Räume.
Das Goethe-Institut wird im nächsten Jahr 70. Sie arbeiten derzeit an einer Publikation über die Geschichte des eigenen Hauses, betreiben also Geschichtsaufarbeitung im eigenen Haus. Und als Professorin für Ethnologie ist Erinnerungspolitik ohnehin eines ihrer thematischen Schwerpunktthemen. Warum ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte so wichtig?
Ich glaube, dass wir erstens dabei entdecken, dass die aktuellen Herausforderungen zwar in ihrer konkreten Form neu sind, aber weltpolitische Umbrüche und Herausforderungen hat es in der Geschichte der Bundesrepublik, in der Geschichte des Goethe-Instituts, das ja nur wenige Jahre jünger ist, mehrfach gegeben. Und was so spannend ist an dieser Geschichte ist, dass die Impulse für Innovationen im Goethe-Institut gar nicht mehr hauptsächlich aus dem Zentrum in München gekommen sind, sondern aus konkreten kulturellen Arbeitsvorhaben mit Partnern in verschiedenen Regionen der Welt. Und das befördert so einen weltweiten Austausch von Kreativität, der hilft, Krisen zu beantworten. Weil manchmal finden eben Akteure in anderen Ländern andere Lösungen, als wir die hier in Deutschland imaginieren können. Und das ist für uns eine große Bereicherung, kann es jedenfalls sein.
Ich fasse mal zusammen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Also die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte kann Krisen in der Gegenwart lösen. Jetzt haben wir im zurückliegenden Jahr ganz häufig gestürzte Denkmäler gesehen. Ist das Ihrer Meinung nach der richtige Umgang mit der eigenen, ja oftmals Leidensgeschichte, also vielfach von ja Statuen einstiger Kolonialherren und Unterdrücker vom Sockel gestoßen?
Das finde ich eine spannende, aber auch recht schwierige Debatte, weil die Frage, ob Denkmalsturz und sozusagen Entziehen und Entfernen aus dem öffentlichen Raum der richtige Weg ist, die wird ja unterschiedlich diskutiert und auch in verschiedenen Foren und in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Kontexten unterschiedlich beantwortet. Ich finde ein Beispiel sehr interessant, was ich selber in Ghana erforscht habe, wo die Statue von Kwame Nkrumah, dem ersten Staatspräsidenten, wenige Jahre nach seiner Ernennung zum Präsidenten erstmal angegriffen wurde mit einem Bombenattentat von Oppositionellen und dann, als Nkrumah stürzte, wurde dann auch diese Statue sofort abgeräumt. Dann hat sich eine Initiative stark gemacht, dass man ein Mausoleum für Nkrumah baut. Und danach war das immer noch sozusagen kontrovers, weil die politischen Konflikte von 1960er Jahren sich bis in die Gegenwart fortziehen, jetzt auch jüngst gerade in den Wahlen wieder. Dann hat die sozusagen in der Gegen-Krumah-Tradition stehende Regierung gesagt, wir wollen das gestürzte und zerstörte Denkmal von Nkrumah von 1966 hinter dem Mausoleum aufbauen, um diese Geschichte des Denkmals zu dokumentieren. Das wiederum wurde von den Nkrumah-Anhängern als einen erneuten Sturz interpretiert. Sie sehen also an diesem Beispiel, das ist relativ komplex, wie viel an Konflikten und auch wie viele unterschiedliche Akteure sich da an so einem Feld beteiligen. Ich finde das spannend, weil es uns anregt, über solche Fragen nachzudenken. Wie gehen wir mit Geschichte um? Welche Erinnerungen brauchen wir, um zukunftsfähig zu sein? Weil darum geht es eigentlich, Zukunftsfähigkeit.
Wenn Sie so die zurückliegenden 12 Monate überblicken, Carola Lenz, ist die Diskussion im Jahr 2020, was Restitution, was der Umgang, auch der Umgang auf Augenhöhe mit den Herkunftsländern, mit den ehemaligen Kolonien angeht, ist der vorangebracht worden?
Ich glaube schon. Wir haben auch im Goethe-Institut einige sehr interessante Tagungen gehabt. Wir haben ein spannendes Projekt zum Beispiel der Invisible Inventories, um zum Beispiel ein digitales Verzeichnis für alle kenianischen Objekte, die sich hier in Deutschland befinden, zu erstellen und das vor allen Dingen online zugänglich zu machen. Also wir haben das institutionell vorangebracht. Wir haben es aber auch auf Tagungen thematisiert. Und trotzdem bleibt noch enorm viel zu tun. Und natürlich wird das Humboldt-Forum, wenn die Benin-Bronzen erstmal zu sehen sein, die Debatte nochmal neu anfeuern. Und gut, das Goethe-Institut hat ja selbst keine Sammlungen. Insofern sind wir eigentlich diejenigen, die ganz gut in der Lage sind, Foren zu ermöglichen und vor allen Dingen auch Akteure zwischen verschiedenen, zum Beispiel afrikanischen Ländern oder auch zwischen afrikanischen, asiatischen Ländern ins Gespräch zu bringen, auch um über die Frage, was können und sollen eigentlich Museen der Zukunft leisten. Da finde ich, liegen auch noch sehr, sehr interessante Diskussionen vor uns.
Sie haben ja viel in Afrika geforscht, insbesondere in Westafrika. Was ist Ihrer Meinung nach wichtiger? Ist das Zuhören, ist der Kontakt wichtiger oder ist das Zurückgeben wichtiger?
Beides muss zusammen geschehen. Objekte, die in Unrechtskontexten erworben werden und für die Ansprüche erhoben werden, müssen zurückgegeben werden. Zugleich sollte das aber eine Aktion sein, die Verbindungen stiftet und nicht Verbindungen beendet. Und insofern ist das Zuhören und das Miteinander im Gespräch sein und bleiben, das ist, glaube ich, wirklich das Allerwichtigste. Und es ist keineswegs so, dass es von Herkunftsgesellschaften her immer um die reine Rückgabe geht. Oft werden auch Formen der Kooperation angestrebt, Austausch von Museumspersonal, Hospitationen, Ausbildungsinitiativen und vieles mehr.
Frau Lenz, Sie sind bekennende Opernliebhaberin, Sie sind Ausstellungsbesucherin. Gab es im Jahr 2020 trotz der eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten ein kulturelles Ereignis, das Sie nachhaltig beeindruckt hat?
Ich muss Ihnen zwei nennen, weil ich bin auch Lokalpatriotin. Das eine ist Schauspiel in Mainz am Staatstheater, Sensemann und Söhne, eine Komödie von Jan Neumann, die erste Premiere, die nach der Sommerpause im Schachbrettmuster im Zuschauerraum gemacht wurde. Und es ging um einen Familienbetrieb von Bestattern und es war tragikomisch, makaber, grell und sehr, sehr anrührend. Also ich habe selten erlebt, dass mir im Theater wirklich die Tränen geflossen sind. Und das zweite, komische Oper Berlin, Inszenierung von Barry Kosky mit Dagmar Manzel, Beckett, Nicht ich und Rockaby und Schönberg, Pierrot Lunaire. Das war eine so eindrucksvolle Präsentation. Das ging wirklich ans Herz und ans Gemüt und war eine großartige Erfahrung. Umso schlimmer finde ich es im Moment, dass wir nur noch digitale Ersatzprodukte konsumieren können, weil dieses leiblich anwesend sein in einem Raum mit den Künstlern, das ist schon einfach ganz großartig.
Daraus schließe ich, dass Sie sich fürs Jahr 2021 wünschen, wieder im Publikum zu sitzen und wieder Menschen auf der Bühne zu erleben. Was für Wünsche haben Sie sonst noch für dieses neue, vor uns liegende Jahr?
Ich hoffe, dass alle gesund bleiben und vor allen Dingen hoffe ich, dass bei uns im Goethe-Institut die Künstlerinnen und Künstler und die Sprachlehrer und alle, mit denen wir zusammenarbeiten in aller Welt, dass die gesund und so durch die Krise kommen, dass wir auch nach der Aufhebung der engsten Beschränkungen wieder mit ihnen zusammenarbeiten können, dass uns die Strukturen und vor allen Dingen die Menschen da nicht durch diese Krisen, ich will es mal so in Anführungsstrichen sagen, abhanden kommen, dass wir uns irgendwie so durch diese Krise arbeiten können, dass wir hinterher gut und noch intensiver wieder miteinander persönlich zusammenarbeiten können.
Carola Lenz, die neue Präsidentin des Goethe-Institutes. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie und für das neue Amt.
Ja, vielen Dank an Sie und herzliche Grüße.
Das waren 4x365 Tage im Kultur-Corona-Jahr 2020. Meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern Carsten Broster, Joanna Malwitz, Christoph Terhechte und Carola Lenz, Ihnen danke ich herzlich für die persönlichen Meinungen und Erinnerungen, für Ihre Erlebnisse und Einschätzungen. Am Mikrofon dieser Kultur-Heute-Ausgabe war Marja Elmenreich. Auch von mir die besten Wünsche für ein erfüllendes Kulturjahr 2021. Musik.